Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, unseres Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Spruch für diese Woche, Sie haben da schon hingeguckt, der lautet: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind ja heute am letzten Tag der Fußballweltmeisterschaft. Ich will das mal so in Fußballsprache ausdrücken. Wer an Gott glaubt, der sitzt nicht auf der Zuschauertribüne, sondern der ist auf dem Feld. Und Gott diskutiert nicht, du gehörst zu meinem Kader dazu oder nicht. Denn wer glaubt und getauft wird, der ist ganz fest in Gottes Mannschaft. Der gehört dazu und wird nicht vor oder dann nach der Weltmeisterschaft dann aussortiert. Gottes Mannschaft wird heute um eine Person reicher. Lina wird heute getauft. Die schläft, die guckt sich das noch ganz entspannt an. Ich frage ja immer, was hat das Kind denn so für Hobbys? Und ja, Lina hat so die Hobbys wie die meisten kleinen Kinder. Schlafen, essen, kann aber auch ganz fröhlich unterwegs sein. Und wenn sie was will, dann kann sie das auch lautstark anmelden. Im Markus-Evangelium, da heißt es, einige Eltern wollten ihre Kinder zu Jesus bringen, dass er sie anrührt, dass er sie segnet. Und die Jünger wehren das ab. Und dann sagt Jesus: Lass doch die Kinder zu mir kommen. Und wehret ihn nicht, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Ich versichere euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird gar nicht hineinkommen. Und dann hat Jesus die Kinder auf die Arme genommen, hat sie gesegnet. Und so möchte ich nun auch Lina am Anfang dieses Gottesdienstes mit dem Zeichen des Kreuzes segnen. So wollen wir nun Gottesdienst feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir wollen Gott loben und miteinander singen: Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit.
Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Die dann zum Herrn riefen in ihrer Not, und er errettete sie aus ihren Ängsten.
Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut.
Dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem.
Gütiger Vater, wir danken dir für das täglich Brot, dass wir genug und gut zu essen haben. Wir wissen aber auch, dass das Leben mehr ist als ein voller Bauch. Wir brauchen dich, dass du dich uns zuwendest mit deiner Liebe. Wir brauchen einander, damit wir die Lasten tragen und verteilen können. Wir bitten dich, komm du in unsere Mitte, stärke und leite uns. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht aufgeschrieben in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel. Ich lese die Verse 41 bis 47. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte, und ließen sich taufen. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, pflegten ihre Gemeinschaft, brachen das Brot und beteten. Die Menschen in Jerusalem wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Sie verteilten den Erlös an alle Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens und teilten das Mahl voll Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Der Herr ließ täglich weitere Menschen zur Gemeinde hinzukommen, die gerettet werden sollten. Halleluja.
Ja, bei dem nächsten Lied wollen wir die Kollekte sammeln und das ist in diesem Fall für die Diakonie Katastrophenhilfe. Die Überschrift ist Vergessene Katastrophen. Ende August des vergangenen Jahres begann die massenhafte Vertreibung der Rohingya aus Myanmar. Etwa 700.000 Menschen dieser ethnischen Minderheit, die sind in kürzester Zeit nach Bangladesch geflüchtet, in eines der ärmsten Länder der Welt. Sie werden alle sagen, ja, davon haben wir gehört. Und trotzdem ist das schon so weit weg, kommt nicht mehr in den Nachrichten, taucht nicht mehr auf. Und dass diese Menschen ja erstmal mit dem Lebensnotwendigen versorgt werden, dass sie Lebensmittel bekommen, Brennstoff, Kochgeschirr, dass sie sauberes Wasser bekommen, dass erstmal das ganz Einfache
tägliche Brot abgedeckt wird. Dafür tritt die Diakonie Katastrophenhilfe ein. Wenn Sie das mit unterstützen mögen, dann tun Sie das und lassen Sie uns miteinander singen: Gott, der du alles Leben schufst.
Du hast geguckt, Helmut, habe ich gesehen. Ja. Unsere neuen Kirchenvorsteher, die werden ja so langsam auch eingeführt, wie der Dienst ja auch aussieht. Und ich habe gerade auf Helmut geguckt, weil er die Einführung auch gemacht hat. Und da war die Frage, wie dreht man sich denn vom Altar weg? In welche Richtung geht denn das? Und da gibt es ja immer dann auch ganz unterschiedliche Traditionen. Und man sagt so, man bleibt dann möglichst lange mit dem Herz im Altar und so entsprechend muss man sich auch drehen. Und Helmut hat mit denen das geübt und jetzt guckt er immer, wie drehen die sich denn eigentlich? Ja, ab jetzt gucken, genau, ab jetzt ist man unter ständiger Beobachtung, wenn man sich dreht. Ich glaube, da kommt es Gott nicht drauf an, wie wir uns drehen, sondern wie wir mit dem Herzen dabei sind. Aber so entstehen ja Traditionen, dass man sagt, wie bewegen wir uns. Das hat ja auch was Gutes, dass man sagt, wie wollen wir uns vor Gott und wie wollen wir uns in Gottes Haus auch bewegen. Aber ich musste gerade so zu Helmut gucken und guckte wohl, wie er wohl guckt. Wir taufen, weil Jesus uns das aufgetragen hat. Jesus möchte, dass wir in Verbindung mit Gott kommen. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und dann das Versprechen und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Gott kommt so auf uns zu und Jesus gibt uns den Auftrag und sagt, ich möchte, dass Menschen mit Gott verbunden werden. Gott geht also schon sehr groß in die Vorlage und sagt, ich möchte doch, dass ihr zu mir gehört. Lina, die ist jetzt noch so klein, der wird man nachher erzählen müssen, was das bei der Taufe war, damit sie selber ein Ja findet zu Gottes Ja zu ihrem Leben, dass sie später einmal selber entdecken kann, wer dieser Gott ist. Dafür braucht sie die Begleitung und das Zeugnis von ganz vielen. An erster Stelle natürlich von den Eltern, die sie tagtäglich begleiten. Darum darf ich die Eltern nun bitten, aufzustehen. Liebe Eltern, wollt ihr, dass Lina auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft wird und zu Jesus Christus gehört? Seid ihr bereit, alles das, was in euren Möglichkeiten steht, zu tun, dass sie im christlichen Glauben aufwachsen und sich später einmal selber dazu bekennen kann? Dann antwortet ja mit Gottes Hilfe. Ihr seid in dieser Aufgabe nicht allein, dazu habt ihr Paten und deswegen bitte ich die Paten, sich nun dazuzustellen. Liebe Paten, als Glieder der christlichen Gemeinde frage ich euch, seid ihr bereit, das Patenamt zu übernehmen? Wollt ihr für euer Patenkind beten, ihm in Notlagen beistehen und ihm helfen, auf Gott zu vertrauen und bei der Gemeinde zu bleiben? Dann antwortet ja mit Gottes Hilfe. Wenn ein Kind getauft wird, dann wird es aufgenommen in den Bund mit Gott, aber auch in die Gemeinschaft der Christen. Und deswegen darf ich nun uns alle bitten, aufzustehen. Und wenn Lina nicht schlafen würde, dann könnte sie mal gucken, wer denn heute schon dazukommt, aber die schläft gerade noch. Liebe Gemeinde, wollt ihr Lina, die heute getauft wird, in eurer Mitte willkommen heißen? Wollt ihr sie annehmen, so wie Jesus uns annimmt? Wollt ihr für sie beten und mit ihr teilen, was Gott uns anvertraut? Dann antwortet ja mit Gottes Hilfe. An welchen Gott wir glauben, das drücken wir in jedem Gottesdienst mit den Worten des Glaubensbekenntnisses aus. Wenn diese Worte auch alt sind und manches vielleicht für uns heute gar nicht mehr so verständlich, so kommt doch das Vertrauen darin zum Ausdruck, dass wir an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist glauben. Lassen Sie uns miteinander das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bevor wir Lina nun taufen, brauchen wir noch das Taufwasser in der Taufschale. Und wenn hier Kinder sind, die dabei helfen mögen, die dürfen jetzt nach vorne kommen. Also wenn Kinder helfen wollen, das Wasser da einzufüllen, vielleicht auch mit Unterstützung von Mama, Papa, wenn man nochmal ein bisschen Unterstützung braucht. Also Kinder, die hier mithelfen mögen, dürfen jetzt mit eingreifen. Oh ja.
Kinder können mal gleich hier vorne bleiben. Oder hier so, dass sie am besten auch
gleich wieder sehen können, wenn ihr das wollt, hier so an der Seite. Genau, jetzt bitte ich die Eltern und die Paten und Dina nach vorne. Genau, so in der Reihe hier, dass die Gemeinde dann auch was sehen kann. Liest jemand den Taufspruch? Hatten wir das so verabredet?
Ja.
Zu dem Taufspruch. Ich habe den Taufspruch durchgegeben an die Sekretärin, die Bibelstelle. Und sie hat das nachgelesen und sagte sie, das soll wirklich der Taufspruch sein. Kann das denn wirklich stimmen? Ich habe gesagt, klar, stimmt das. Sie hatte nämlich bei dem Taufspruch das gelesen, was da so auch noch dazugehört und was danach kommt. Und das ist aus einer biblischen Geschichte, wo jemand losgeschickt wird, wo er eine Frau für jemand anders besorgen soll. Und da steht eigentlich in dem Vers auch drin, ich sende dich auf eine Reise mit einem Engel und dann bring da bitte eine Frau mit. Und dann sagt die Sekretärin, das kann da wohl nicht ganz stimmen. Genau, als Taufspruch ist da so ein kleiner Ausschnitt gewählt. Und so ist das tatsächlich mit Gottes Wort. Das ist an einer Stelle an bestimmte Leute gerichtet, aber wir lesen die Bibel, Gottes Wort, auch so, dass wir das auf unser eigenes Leben beziehen. Und deswegen kann so ein Wort, was da in einem ganz anderen Zusammenhang steht, auch für uns Gültigkeit haben. So, und jetzt wollen Sie natürlich auch wissen, was das denn jetzt wohl für ein Wort ist. Aber das mit Frau und Mann suchen und sowas, das ist da jetzt nicht mit drin.
Auswendig gelernt sogar. Mhm. Ja. So lang ist er ja nicht. Gott, der Herr, schickt seinen Engel mit, damit die Reise gelingt.
Genau. Für Gott, für Linas Lebensreise wollen wir sie taufen und unter Gottes Segen stellen. Ihr könnt alles sehen, sonst kommen wir auch näher ran mit dir. Genau. So auch, dass sie sehen können, aber so, dass die Gemeinde auch was sehen kann. Lina, taufe dich. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der mächtige Gott stärke dich durch seinen Heiligen Geist. Erhalte dich in der Gemeinde Jesu Christi und bewahre dich zum ewigen Leben. Friede sei mit dir. Amen. Dina hat eine Taufkerze. Wenn wir die einmal da vorne an der Osterkerze entzünden. Der Schnuller ist ins Wasser gefallen. Ich weiß nicht, ist er jetzt auch getaucht? Ich glaube nicht, aber ist jetzt auf jeden Fall ein besonderer Schnuller. Nina, Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus Christus verspricht dir, dass er dein Licht sein möchte. Folge ihm nach. Wem darf die Kerze geben? Darf die Eltern mit ihrem Kind nach vorne bitten zu Familiengebet und Familie Segen. Die Paten dürfen sich widersetzen und die Kerze von Lina, die können wir da vorne wieder hinstellen. Genau, ihr könnt euch auch wieder hinsetzen. Auch jetzt nur. Genau, wenn ihr hier einmal. Ja, hier einfach so davor. Wir wollen für die Familie beten und ihnen Gottes Segen zusprechen. Gott, wir danken dir für das Wunder des Lebens und für die Kinder, die uns anvertraut sind. Wir danken dir für Lina und ihre Eltern. Bitte begleite sie auf ihrem Weg. Segne du sie. Und stärke du ihren Glauben, dass sie Lina den Glauben weitergeben und bezeugen können in Wort und Tat. Wir bitten dich darum, dass wir dich als Hirten unseres Lebens entdecken und dir folgen. Amen. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, der segne und begleite euch heute und alle Tage eures Lebens. Amen.
sei Lob und Ehr. Wir wollen das nächste Lied miteinander singen. Nun gehört Lina also dazu. Mit der Taufe ist sie nun Mitglied hier in der lutherischen Kirche in Wessraudafehn. Aber in was für eine Kirche kommt sie ja eigentlich? Wir haben ja heute Sommerkirche. Da sind ja auch einige aus den umliegenden Gemeinden auch da. Könnt man ja fragen, ist sie nicht vielleicht besser in Langholt oder in Collinghorst aufgehoben, weil die Kirchengemeinde da besser ist? Könnte sie den christlichen Glauben vielleicht etwa dort besser kennenlernen? Oder viel grundsätzlicher gefragt, was macht denn eigentlich eine gute Kirchengemeinde aus? Paulus hat im Philipperbrief beschrieben, was für ihn eine gute Gemeinde ist. Wir hören aus dem 2. Kapitel des Philipperbriefes, dort schreibt Paulus: Das gibt es doch schon bei euch. Das mahnende Wort im Auftrag von Christus, die Ermutigung aus Liebe, dazu die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, sowie Mitleid und Barmherzigkeit. Macht also meine Freude vollkommen und seid euch einig, verbunden durch dieselbe Liebe, durch dieselbe Meinung und durch dasselbe Ziel. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen, sondern nehmt euch zurück und achtet den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen, und zwar jeder und jede von euch. Herr, segne du dein Wort an uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, als ich diesen Text das erste Mal gelesen habe für die Vorbereitung der Predigt, da fiel mir das ein,
was ein Pilot macht, bevor er mit einem Flugzeug losfliegt. Was macht er, bevor er losfliegt? Check, genau. Also es gibt eine Checkliste. Ich kenne das ja auch nur aus dem Fernsehen, wo dann ein Pilot da sitzt und dann wird das irgendwie abgecheckt. Eine lange Liste. Ich glaube, das ist sogar zeitlich sehr umfangreich, bis alles genau abgearbeitet ist und man sagen kann, jetzt kann man losfliegen. Wir kennen das als Checkliste. Manchmal wird das auch als Klarliste bezeichnet. Genau, wenn alles klar ist, wenn überall ein Haken dran ist, dann darf man losfliegen, vorher nicht. Und als so Paulus das aufgelistet hat, da dachte ich, das ist auch wie so eine Checkliste. Und habe ich gedacht, oha, und was ist denn jetzt, wenn wir auf unserer Checkliste sagen müssen, das ist noch nicht klar und das läuft ja nicht so gut, muss ich dann heute sagen, bitte gehen Sie nach Hause, suchen Sie sich eine andere Gemeinde, kann Ihnen nicht garantieren, dass wir schon gut unterwegs sind. Aber so hat es Paulus offensichtlich nicht gemeint. Er hat jetzt nicht gesagt, diese 5 oder 7 oder 9 Punkte, die müsst ihr erfüllen, dann seid ihr als Gemeinde fertig, sondern er sagt, macht meine Freude vollkommen. Also er zählt erst einmal ein paar Dinge auf und sagt, Mensch, das gibt's doch schon bei euch. Und das, und das, und das. Und er freut sich an dem, was da ist. Und eigentlich ganz geschickt, er sagt, Mensch, das ist schon ganz klasse, das Glas sei schon so viel drin, könnte noch ein bisschen mehr rein. Und dann hat er noch Ideen und sagt, das und das, das würde uns doch auch noch ganz gut zu Gesicht stehen. Das würde Gemeinde doch noch viel reicher und lebendiger machen. Wir haben heute Sommerkirche, wir sitzen mit Menschen aus unterschiedlichen Gemeinden zusammen, auch Touristen sind da. Jetzt haben Sie mal die Aufgabe, einmal für sich einmal zu überlegen, was gefällt Ihnen in der Gemeinde, zu der Sie gehören, gut? Also nicht das andere, sondern eine Sache, wo Sie sagen, in der Gemeinde, wo ich beheimatet bin, das gefällt mir da gut. Überlegen Sie sich eine Sache und erzählen Sie das Ihrem Sitznachbarn. Vielleicht haben Sie ja Glück, dass der vielleicht auch aus einer anderen Gemeinde ist und dann erfahren Sie gleich bei der Gelegenheit, was dem vielleicht anderswo gut gefällt. Aber wenn man aus einer Gemeinde ist, findet man ja vielleicht auch unterschiedliche Dinge. Also Sie haben jetzt 75 Sekunden Zeit, einmal zu überlegen. Aber wenn es was Gutes ist, wird Ihnen das ja direkt einfallen. Was gefällt Ihnen in Ihrer Kirchengemeinde gut? Und wenn Sie das so wissen, dann erzählen Sie es einfach dem, der neben Ihnen sitzt und sagen das einmal weiter. Ich stelle fest, Sie haben keine 75 Sekunden gebraucht, um mit dem Nachbarn zu reden. Das ist ja schon mal gut. Da ist Ihnen ja offensichtlich was Gutes eingefallen. Wer traut sich denn einmal laut zu sagen, was er sagt, das finde ich in meiner Kirchengemeinde gut? Dann haben wir das vielleicht auch nochmal für andere und andere sagen, ach ja, habe ich vielleicht noch gar nicht so gesehen oder finde ich auch. Wer macht denn mal einfach ganz spontan sagen, das gefällt mir gut in meiner Kirchengemeinde? Freundliche, offene, warmherzige Menschen. Das stimmt. Kommt sogar Zuspruch, das stimmt sogar. Ja, das ist doch klasse. Ja, ich habe 2 Leute, die auch etwas erzählen können. Zum einen ist das Ela. Erzähl mal ganz kurz.
Das geht ja nicht nur um unsere Kirchengemeinde, sogar noch ein Tickchen drüber hinaus. Ganz. Ela ist eigentlich vorbereitet. Ich weiß nicht, warum die sich jetzt so ziert.
Ich bin total vorbereitet. Nein, ich darf Grüße ausrichten von der Korfu-Freizeit. Die Korfu-Freizeit, die ist vor 14 Tagen gestartet, nicht ganz, 16 Tage. Und sie machen sich heute auf den Rückweg und sind in 48 Stunden hoffentlich wieder in Rauderfehn. Ich war auch ein Teil dieser Korfu-Freizeit, bin aber gestern schon zurückgeflogen, um natürlich heute am KV-Dienst teilnehmen zu dürfen. Nein, hat andere Gründe. Genau, wir haben eine ganz tolle Zeit da erleben dürfen. Es waren 39 Jugendliche dabei im Alter von 14 bis 17 Jahren. Das waren zwei Freizeiten parallel, 14 bis 16, 16 bis 18. Wir haben vier Programme zusammen gemacht, aber auch viel getrennt. Haben viel gesehen von der schönen Insel Korfu. Ist eine wunderschöne Insel, direkt am Meer haben wir unser Haus gehabt. Und 2 Minuten hast du gesagt. Und genau, es lohnt sich einfach.
Also ich hätte jetzt eigentlich mehr jetzt so von Bibelarbeiten und Segen und so etwas hören wollen. Aber ich glaube, weil ich dich schon unterbrochen habe, wir haben heute Tee. Haben Sie im Innenhof schon gesehen, dass da die Tische stehen? Also da, das war jetzt nicht nur ein Werbeblock für Urlaub auf Korfu, wie schön das ist, sondern wenn wir unterwegs sind, dann wollen wir das Miteinander Glauben teilen, Jugendliche zum Glauben auch einladen. Genau, da ist dann auch noch Gelegenheit dazu. Aber wenn man so voll ist, dann fängt man erstmal so an, so zu erzählen. Das ist ja auf Kirchenkreisebene, aber das ist eben auch dann der Zusammenschluss der Kirchengemeinden. Eine Kirchengemeinde allein das zu stemmen, das wäre vielleicht noch, ist dann manchmal doch schwieriger. Und so kann man dann mit den Kirchengemeindenvereinen etwas tun. Das nächste, was wir hören wollen, kommt von Andreas, ist eigentlich auch eine Kirchenkreisaktion, hat aber einen sehr starken, Fuß, Sitz, hier Rückhalt, hier in Rauderfehn. Und ich glaube, einige wissen schon, worum das jetzt geht. Ich glaube, Andreas ist doch schon ein bekanntes, ja, du weißt es. Und Andreas ist auch ein bekanntes Gesicht, finde ich, auch dafür. Aber ja, leg mal los.
Also, ich möchte Sie alle gerne einladen, wenn Sie nichts anderes vorhaben, am 18.08.2018 um 18 Uhr, kann man sich leicht merken. Und was anderes vorhaben, das könnte eventuell eine Hochzeit sein. Das wäre ein guter Entschuldigungsgrund. Das kann man sich gut merken und da legen viele Leute ihre Hochzeit hin. Ich möchte Sie einladen in den Garten des Fehn- und Schifffahrtsmuseums am Rhein. Dort machen wir ein White Dinner. Muttert immer Aal ob Engelswillen, Geido go platt. Das ist ein Abendbrot in Witt. Und dieses Abendbrot in Weiß bedeutet, alle Gäste ziehen sich möglichst weiß an. Wir werden weiß gedeckte Tische haben. Ich weiß auch, was das Programm ist. Wir werden essen, trinken, gucken und auch hören, denn wir haben eine kleine Musikgruppe aus Berlin eingeladen, die den bezeichnenden Namen à la carte hat. Und wir werden ein gemeinsames Essen haben mit einer Vorspeise, einer Hauptspeise, ich möchte noch nicht verraten, was es ist, und einer Nachspeise, es gibt Getränke, alles das ist sozusagen frei, wenn Sie den Eintrittspreis, eine kleine Spende an den Verein Rückenwind vorher überwiesen haben. Wir haben an 25 Euro gedacht. Da ist dann aber alles enthalten. Dann dürfen Sie trinken und essen, so viel Sie möchten. Wir hoffen, dass das eine schöne Veranstaltung ist. Wir hoffen auf schönes Wetter und dann wird es ein Genuss für alle Sinne. Sollte es regnen, müssen wir nach drinnen in das Museum. Das geht auch, aber deswegen haben wir die Anzahl der Gäste beschränkt auf 80. Und soweit ich weiß, Stand von gestern, haben wir etwas mehr als 35 Anmeldungen zurzeit. Also ein paar Plätze sind noch für Sie zu haben. Draußen am Ausgang liegen diese kleinen postkartenförmigen Zettelchen. Da steht alles drauf, was Sie wissen müssen, inklusive Kontoverbindung und so weiter. Und ich würde mich freuen, wenn wir eine Warteliste anlegen müssten. Gut.
Danke. Ja, vielen Dank. Und dann gucken Sie einfach, wie das passt. Das sind jetzt nun wirklich zwei ganz kleine Dinge aus unserer Kirchengemeinde. Wenn man jetzt nach Hause gehen würde und sagen würde, ach, Kirchengemeinde ist, man kann auf Jugendfreizeit fahren und Alten in Witt-Plüren. Und das ist es dann. Das ist es ja gar nicht. Das ist ja so viel mehr. Was Paulus hier aufzählt, das sind dann auch erstmal gar keine Gemeindeaktivitäten, sondern er spürt so ein bisschen dem Geist der Gemeinde nach. Was ist da? Er sagt, bei euch ist Ermahnung und Ermunterung in Christus. Jemanden ermahnen und jemanden ermuntern, das klingt ja irgendwie ziemlich unterschiedlich. Im Griechischen ist das gleiche Wort. Also wenn ich jemanden ermahne und wenn ich jemanden ermunter, das ist so, ja, gehört zum Gleichen dazu. Manchmal braucht jemand so ein bisschen Antrieb, dass man sagt, jetzt aber los. Da hast du vielleicht so ein bisschen mehr die Ermahnung. Und manchmal ist vielleicht auch die Ermunterung doch mehr angesagt und sagen, Mensch, ich nehme dich mit. Und Paulus sagt, das gibt's bei euch. Er sagt, da ist Trost der Liebe. Da, wo jemand Trost braucht, da gibt's keinen billigen Trost, nicht einfach nur Kopf hoch, sondern da ist jemand da. Es gibt Gemeinschaft im Heiligen Geist. Da finden sich Menschen, die miteinander beten, miteinander nach Gottes Willen fragen. Da gibt's herzliches Mitleid. Einer setzt sich für den anderen ein. Das ist ja auch bei Rückenwind, ist ja, dass man sagt, Mensch, wo können wir Leute hier in unserer Mitte unterstützen? Für Paulus ist es ganz wichtig, Gemeinde ist nicht einfach nur Gemeinde für sich. Es gibt ja auch Dinge, wo man einfach nur für sich ist. Also ich war da jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr nicht, aber ich tue mal so, als gehöre ich noch dazu. Es gibt so mittwochs so eine Fußballtruppe, die sich trifft. Und dann spielen wir 1:1. Das heißt, eine Stunde Fußball spielen und eine Stunde ein Bier trinken. So ungefähr. Und das ist eine Gruppe, das ist ja erstmal nur für sich. Und Paulus sagt, Gemeinde ist nicht nur, wir treffen uns für uns, sondern er sagt, Gemeinde ist immer ausgerichtet. Ermahnung, Ermunterung in Christus. Wir fragen immer danach, was ist Gottes Wille für uns? Und wir lassen uns von Gott stärken. Die Richtung geht nach oben. Alles Gute kommt von oben. Und es ist immer die Ausrichtung auf den Nächsten. Trost der Liebe, herzliches Mitleid. Das kann ja nur funktionieren, wenn ich auch mit jemand Nächstes zu tun habe. Wenn ich gar keinen Nächsten habe, um den ich mich kümmere, dann läuft das ganze Jahr ins Leere. Paulus sagt, so wünsche ich mir Gemeinde. Und er sagt in Philippi, bei euch, da sehe ich doch schon eine ganze Menge davon. Und er sagte, darüber freue ich mich. Und dann sagt er, aber ihr könnt meine Freude noch willkommen, vollkommen machen. Und jetzt brauche ich mal einen Blick auf die Uhr. Wie spät haben wir es? 47. Also Sie müssen nächste Woche nochmal wiederkommen. Wir haben ja jeden Sonntag Gottesdienst. Da werde ich jetzt gar nicht ganz fertig mit. Unser Predigtext, der schneidet so nach Vers 4 ab. Und eigentlich kommt danach eigentlich genau das, worauf es ihm ankommt, wo er deutlich macht, worum es ihm geht. Er sagt, seid gleich gesinnt. Und dann sagt er, wie diese Gesinnung aussehen soll und sagt, nehmt euch dadurch Jesus als Beispiel. Ich lese die nächsten Verse einmal vor. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Das erste ist, wir sollen an Jesus Maß nehmen, aber wir sind selber nicht Jesus. Wir müssen nicht ans Kreuz, das hat er schon für uns getan. Und da darf man dann wirklich im vollen Sinne des Wortes sagen, Gott sei Dank. Gott, dass du den Weg zu uns bereitet hast, dass du, was zwischen Gott und uns steht, bereinigt hast mit deinem Tod, mit deiner Hingabe am Kreuz. Dafür sei dir Dank. Das ist Gottes Sache. Aber dann heißt es, seid gesinnt wie Jesus, orientiert euch an ihm, richtet euch nach ihm aus. Und das ist gar nicht so einfach. Was heißt denn das für uns heute, in jeder Situation zu fragen, wie geht denn das? Es hat mal jemand so diese Frage, ich sag mal, erfunden oder das so auf den Punkt gebracht, dass man einfach fragt, was würde Jesus tun? Und dass man das versucht, in seinen Alltag und auf verschiedene Situationen zu übertragen. Wir sind ja jetzt so ein bisschen in der Urlaubszeit. Wir können das ja einmal versuchen. Können Sie ja auch vielleicht auch mal ganz spontan antworten. Also, du hast jetzt 14 Tage Urlaub. Was würde Jesus tun? Wenn man das so miteinander in Verbindung bringt. Einige lachen, einige gucken ein bisschen skeptisch. 14 Tage Urlaub. Nee, du hast 14 Tage Urlaub und fragst jetzt genau, was würde Jesus jetzt wohl tun? Ja, genau, ist schon richtig. Was würde Jesus jetzt tun, wenn er 14 Tage Urlaub hätte? Aber ein bisschen komplizierter, wenn er Renate wäre. Also wenn Jesus Renate wäre und hätte 14 Tage Urlaub. Was würde Jesus dann machen? Leute besuchen. Aha. Menschenfischen am See Genezareth. Also, ja. Ja, also genau, die Antworten, die von uns kommen, sind natürlich unterschiedlich. Und das ist ja auch das Spannende an dieser Frage. Was würde Jesus wohl tun? Das gibt uns so eine Richtung vor. Ich glaube, genau, die Antwort, die könnte schon so ein bisschen auch sein, was wir gerade auch gehört haben, so dieses bisschen, dass Jesus sagen würde, Mensch, jetzt hast du Zeit und nimm dir Zeit für Beziehungen, die du vielleicht sonst so ein bisschen vernachlässigt hast. Oder auch Jesus sagt, ach, was brauche ich groß Urlaub? Ich gehe sonst Menschen fischen, das mache ich doch jetzt auch, das macht mir so viel Spaß. Warum soll ich in meinem Urlaub jetzt ganz was anderes jetzt ausfressen? Ich mache das, was ich gerne mache, mache ich im Urlaub doch auch weiter. Vielleicht würde aber auch noch ganz was anderes dran, wenn wir nämlich aus einer ganz schweren Zeit kommen, Schweres erlebt haben, so ziemlich am Ende sind, dass Jesus sagen würde, du, jetzt ist nicht dran, dass du anderen von mir erzählst, ist nicht dran, dass du Beziehungen pflegst, leg die 14 Tage in die Sonne. Könnte, glaube ich, auch sein, dass er sagt, jetzt ist einfach Zeit für dich und vielleicht haben wir dann auch Zeit miteinander. Was würde Jesus tun, wenn wir so fragen, dann kriegt unsere Ausrichtung nochmal ganz anders. Ist vielleicht nochmal anders, als einfach zu sagen, ich habe jetzt 14 Tage Urlaub, was mache ich? Sondern nochmal zu fragen, ja, was würde Jesus dann an meiner Stelle tun? Wie würde das vielleicht im Glauben auch aussehen? Lina ist getauft. Was würde Jesus tun in unserer Gemeinde, damit Lina den christlichen Glauben kennenlernt und selber sich diesen Glauben aneignen, selber einmal zu Gott Ja sagen kann? Und das ist dann unsere Aufgabe als Gemeinde zu sehen, wie bringen wir Menschen auf den Weg zu Gott? Was ist eine gute Kirchengemeinde? Wenn ich es in einem Satz zusammenfasse, dann würde ich so sagen, das ist eine Gemeinde, die ihr Herz bei Gott und bei den Menschen hat. Amen. Das nächste Lied, das ist nicht bekannt und man kann das vielleicht gar nicht so gut singen. Und Herr Kronfeld hat mich gewarnt, hat gesagt, willst du da nicht ein anderes aussuchen? Mir gefiel das gut vom Text. Und dann tun Sie mir doch einfach den Gefallen und singen einfach mit und tun so, als wenn Sie es kennen würden. Lass die Wurzel meines Handelns. Lassen Sie uns das miteinander singen und versuchen.
Herr Kronfeld hatte recht, was die Melodie angeht, aber ich hatte, glaube ich, mit dem Text recht, oder? Den konnte man sicher, konnte man dann ja auf jeden Fall dann mitverfolgen. Ja, ich freue mich, dass wir auch in dieser Woche niemanden abkündigen müssen, der verstorben ist. Das ist ja auch eine schöne Nachricht. Im Klingelbeutel in der letzten Woche haben wir gesammelt 95,69 Euro. Ausgangskollekte war 39 Euro. Gott segne Geber, Gaben und die Verwendung der Gaben. Heute Nacht, heute in den frühen Morgenstunden, ist Pastor Detjen mit der Freizeitgruppe aus Schweden wieder zurückgekommen und er wird nächsten Sonntag dann den Gottesdienst mit uns hier feiern. Herzliche Einladung zum Gottesdienst nächsten Sonntag um 10 Uhr und wir fahren am Dienstag, Helmut Hartemar ist da mit dabei, ich werde mitfahren, wir fahren am Dienstag mit 56 Leuten nach Italien, wollen dort ja, Gemeinde leben, so wie Paulus das hier beschrieben hat, Gemeinschaft im Geist, Trost der Liebe, miteinander ausprobieren, miteinander unterwegs sein, nach Gottes Willen fragen, was würde Jesus tun. Bitte beten Sie doch auch für uns, dass wir da eine gesegnete Zeit miteinander erleben können. Ja, ich lade ganz herzlich ein zum Tee. Ich habe das schon angesprochen. Heute haben wir einiges so ein bisschen angerissen. Ich glaube, da ist viel Gesprächsbedarf. Was ist Gutes in unserer Gemeinde? Was würde Jesus tun? Was heißt das jetzt für meinen heutigen Tag? Was mache ich jetzt mit meinem Urlaub? Und so weiter. Also wir müssen noch viel besprechen. Sie dürfen nicht nach Hause. Bleiben Sie einfach noch hier. Und dann können Sie auch die Gelegenheit nutzen, mit Bianca Brunken nochmal ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Neue Kirchenvorsteherin. Die werden so nach und nach, werden die jetzt ins kalte Wasser geworfen. Bianca hat auch gleich gesagt, ich helfe mit beim Tee machen. Also auch gleich die Möglichkeit, nochmal unseren Kirchenvorstand auf die Art und Weise kennenzulernen. Ela hat das gesagt, Ela Frei gerade zurück und hat gesagt, ich bin gleich auch hier wieder auf der Matte. Vielen Dank für euren Dienst. Andreas Kronfeld an der Orgel, ein herzliches Dankeschön. Wilma Gräfe als unsere Küsterin. Davon lebt Gemeinde, dass wir miteinander etwas tun und dabei nach Gottes Willen fragen und wo das gelingt. Wo man das feiern kann, das ist schön. Ja, dann lassen Sie uns das letzte Lied miteinander singen. Meinem Gott gehört die Welt.
Zu Gebet und Segen wollen wir aufstehen. Barmherziger, ewiger Gott, du schenkst uns den Trost der Liebe. Du gibst uns Gemeinschaft des Geistes. Herr, du gibst uns das, was wir zum Leben brauchen. Und so stehen wir mit unseren offenen Händen vor dir und bitten dich, dass du dieser Welt gibst, was sie braucht. Dass Menschen das Wenigste zum Leben haben, dass sie satt werden und ein Dach über den Kopf. Herr, was für uns selbstverständlich ist, an so vielen Stellen der Welt ist es nicht. Öffne auch unsere Hände, dass wir dazu beitragen, dem abzuhelfen. Es gibt so viel Krieg, so viel Gewalt in dieser Welt. Herr, du sagst, du hast alle Gewalt, du hast alle Macht, dass davon mehr sichtbar wird, dass sichtbar sich etwas ändert, Menschen gerecht miteinander umgehen, Kriege zu Ende gehen, Verfeindete aufeinander zugehen. Dafür sorge du. Du kannst das. Tu das. Und hilf uns, dass wir dazu beitragen. Herr, dass Menschen zu Kindern Gottes werden, das willst du. Darum rufst du uns zu dir. Darum dürfen schon die Kinder zu dir kommen und du segnest sie. Deswegen schickst du deinen Heiligen Geist. Wir bitten dich, öffne du unsere Herzen, dass wir dir vertrauen und folgen, dass wir danach fragen, was du tun würdest. Und wir bitten dich, öffne du die Herzen der Menschen, die von dir nichts wissen, vielleicht auch nichts wissen wollen, dass du sie bewegst und dass sie von dir etwas erfahren und dass sie mit dir in Kontakt und Berührung kommen und sagen, ja, ich möchte gerne zu dir gehören. Herr, wir danken dir für die Jugendfreizeiten, danken dir, dass wir unterwegs sein können mit dir, bitten dich um Segen und um Bewahrung. Herr, und in der Stille wollen wir dir die Menschen und die Anliegen nennen, die wir selber auf dem Herzen tragen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.